Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Eule-Podcasts. Mein Name ist Philipp Greifenstein und heute ist Theresa Brückner bei mir zu Gast. Hallo, Theresa.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Wir wollen heute über das Thema Macht in der Kirche sprechen, Macht auch in der digitalen Kirche. Dazu haben wir Theresa eingeladen. Erstmal kurze Offenlegung, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren, deshalb duzen wir uns und benutzen, das ist aber gar nicht so selten, ja hier im Eule-Podcast auch unsere Vornamen. Theresa Brückner ist Influencerin und Pfarrerin der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, die wir jetzt förderhin einfach wieder kurz EGBO abkürzen. In Berlin. Du bist eine dieser Internetfahrerinnen, glaube ich. Insofern,
Genau.
als dass du auch von deiner Kirche dafür bezahlt wirst, im Internet unterwegs zu sein.
Genau, aber ich finde es dabei immer ganz wichtig zu sagen, ich habe eine Kirchenkreisstelle. Der Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg hat diese Stelle geschaffen, nicht die EGBO an sich. Das finde ich immer ziemlich wichtig, weil das eine Extrastelle ist, wo der Kirchenkreis gesagt hat, gerade die Arbeit im Digitalen und die Verkündigungsarbeit an dieser Stelle, eben auch als Pfarramt ist an dieser Stelle wichtig. Und deshalb hat dieser Kirchenkreis diese spezielle Stelle geschaffen.
Genau, das ist auch sehr erfreulich für den Kirchenkreis, dass er jetzt zur Erwähnung gebracht wurde. Nein, es ist auch richtig so. Es sind ja derer an sich in der evangelischen Kirche in ganz Deutschland eigentlich ganz wenig Stellen, wo es sogenannte Stellendeputate, also Anteile in der Dienstbeschreibung von PfarrerInnen oder von anderen kirchlichen MitarbeiterInnen gibt, wo das direkt mit aufgenommen ist. Manchmal im gemeindlichen Dienst ist ja die Arbeit auf Instagram, Facebook, in Messenger-Gruppen etc. ja einfach auch selbstverständlicher Teil der Kommunikation. Aber explizit für die Verkündigung im digitalen Raum gibt es eigentlich gar nicht so viele Stellen. Das ist vorweg gesagt so ein bisschen deine institutionelle Anbindung. Lass uns mal ins Thema starten. Macht in der Kirche, Macht in der digitalen Kirche. Du hast 23.000 FollowerInnen auf Instagram. Gehörst damit zu den reichweitenstarken evangelischen InfluencerInnen? Das ist doch eine Machtposition, oder?
Ja, sehe ich definitiv so, weil ich glaube, dass gerade in der Kirche in den letzten Jahren Social Media Kommunikation auch total verändert hat. Also, das war ganz spannend, als diese Stelle gestartet ist, war das so, dass das eine ganz große Schwierigkeit oft war, in wessen Namen ich jetzt spreche. Das heißt, meine ersten Aufgaben in den ersten Jahren waren dann ziemlich abzusprechen mit der Pressestelle meiner Landeskirche und der Öffentlichkeitsarbeit meines Kirchenkreises, immer auf welcher Ebene ich jetzt hier spreche, weil es plötzlich immer hieß, ich spreche für die gesamte evangelische Kirche. Und das ist im Digitalen, sind diese Hierarchien einfach, die sind einfach weg. Und das hat es ganz schwer gemacht für mich, zu Beginn das gut einzugrenzen und auch klar zu sagen, ich bin übrigens Teil dieser Kirche und ich bin Pfarrerin und ich bin mir übrigens meiner Rolle bewusst und auch der Kommunikationsstrukturen, vielleicht sogar mehr als einige, die da immer noch an die ganzen alten Kommunikationsstrukturen gewöhnt waren. Und das war total herausfordernd. Und gleichzeitig fand ich es total hilfreich, um diese Ebenen zu benennen und um auch diese veränderte Hierarchie zu benennen, weil das eben ganz andere Form der Kommunikation ist, die aber gleichzeitig total hilfreich dafür ist, dass eben auch alle dort sagen können, was sie denken und glauben. Also das ist ja auch die Herausforderung.
Ich meine, die evangelische Kirche hat sich damit ja in den letzten Jahren, 10 Jahren, auch manches Ei gelegt, dass eben diese Rollenverständnisse schwierig sind. Ne? Wer ist Sprecher in einer Kirche? Gibt es Pressesprecherin? Gibt es leitende Geistliche in den evangelischen Landeskirchen? Und dann ist natürlich zur freien Wortverkündigung wird man beauftragt oder ordiniert in den Gemeinden und Kirchen. Da gibt es unterschiedliche Mitarbeiterinnen und PfarrerInnen. Insofern gibt es da eigentlich ein traditionelles Gefüge. Und dazu kam dann, wie du jetzt gerade richtig gesagt hast, ja so das digitale Verständnis. Ne? Also Web 2.0, alle reden miteinander. Wir sind nicht bloß KonsumentInnen, sondern auch ProduzentInnen, ne? Also ProsumentInnen war so lange Zeit der Begriff. Ob das immer so aufgeht mit unseren jetzt gegenwärtig vorhandenen Social-Media-Plattformen, ist so die eine Frage. Und das andere ist, natürlich gibt es trotzdem Machtstrukturen. Also die sind halt nur anders. Du hast gerade richtig gesagt, es können Leute mitreden, die vorher nicht mitreden konnten. Das ist quasi so die Verheißung der Digitalisierung gewesen. Und gleichzeitig hast du gesagt, du hast Macht. Woher kommt denn dann eigentlich deine Macht?
Die kommt daher, dass dadurch, dass die Stelle institutionalisiert ist, dass automatisch damit auch eine pfarramtliche Macht mit sich bringt. Also die Tatsache, dass ich da als Pfarrerin spreche, ist natürlich einfach nochmal ein Unterschied. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass mir das einerseits bewusst ist und das zu benennen. Und die Macht kommt dann natürlich von der Followerzahl, von der Followerinnenzahl. Und dann kommt es auch nochmal dazu, dass das eine Auswirkung hat. Also wenn man vernetzt ist, wenn man ein Netzwerk hat, was ich ja jetzt auch schon seit Jahren mit aufgebaut habe, dann bringt es auch mal nochmal eine Form von Macht mit. Das heißt, bei bestimmten Themen weiß ich auch, gerade im Digitalen, wen ich da ansprechen kann und wo ich mir Hilfe holen kann. Also das sind natürlich einfach ganz verschiedene Ebenen.
Ja, rollen wir das mal von hinten auf. Netzwerk hattest du erwähnt, damit meinst du das YID-Netzwerk, das evangelische Kontext-Netzwerk, das ist ja angebunden am Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, was so der Medien, der Medienkonzern der evangelischen Kirche ist. Ja, da sind also ganz viele Eule-LeserInnen wissen das, auch aus jüngster Vergangenheit, InfluencerInnen aus den evangelischen Kirchen, nicht nur Landeskirchen, irgendwie zusammen. Und das heißt, wenn ihr euch unterstützt, macht ihr da so Kampagnen oder wie?
Also das YID-Netzwerk ist das eine und das mag ich total, weil wir dort gerade vor allem füreinander auch da sein können. Also ich finde das immer ganz hilfreich, wenn man irgendwie so eine Welle von Hassnachrichten bekommt und es einem gerade zu viel ist, dass es immer Leute gibt dort, die Ähnliches schon mal erlebt haben oder die vielleicht genau aus dem Bereich einfach schon mal eine gute Unterstützung haben. Aber ich meinte mit Netzwerk vor allem auch, dass ich beispielsweise beim Thema sexualisierte Gewalt einfach mittlerweile auch Leute habe, die ich anschreiben kann. Also ich gebe zum Beispiel, wenn ich Posts veröffentliche zur Forumsstudie zum Thema sexualisierte Gewalt, das immer vorher nochmal Betroffenen zum Lesen, weil ich finde, das ist nicht meine Aufgabe, da alleine meine Stimme sprechen zu lassen. Und das ist ja auch eine Form von Netzwerkarbeit. Diese Kommunikationsmöglichkeiten hätte ich ohne Social Media in dieser Form gar nicht gehabt. Also dann hätte ich die per Mail anschreiben können, aber es ist einfach eine ganz andere Barriere, an dieser Stelle ins Gespräch zu kommen, als über Social Media.
Das Zweite, was du erwähnt hattest, war die Follower-Innenanzahl oder das, was wir im Digitalisierungsdiskurs Reichweite nennen. Das fällt ja nicht immer mit der Follower-Innenanzahl tatsächlich zusammen. Es gibt Netzwerke wie Threads, also das Microblogging-Plattform-Dingens, was an Insta dranhängt nach wie vor. Da ist die Followerinnenzahl eigentlich ziemlich unbedeutend, weil die Mechanik der Plattform andere wichtige Marke hat, um vielleicht viral zu werden oder, naja, wenigstens eine größere Reichweite mit den eigenen Posts zu erreichen. Bei algorithmisierten Plattformen, TikTok, Instagram, YouTube, ist die reine Followerinnenzahl nur noch eine Metrik. Bloß weil du 23.000 Followerinnen hast, das kann man vielleicht auch nochmal deutlich sagen, heißt es das nicht, dass 23.000 Leute deine Beiträge sehen.
Genau, absolut wichtig. Und das ist immer ganz stark davon abhängig, wie die ausgespielt werden, wie sie gut in den Algorithmus passen. Das ist einer der wichtigsten Punkte sind ja, dass die Beiträge, die beispielsweise mehr gespeichert werden, viel mehr ausgespielt werden als die, die am meisten geliked werden. Also da gibt es so ganz verschiedene Mechanismen, die damit reinspielen. Und das ist halt auch spannend zu sehen, ne? Weil so richtig planen kann man das nie 100%. Es gibt einfach Beiträge, die laufen bei mir richtig gut und das habe ich null geplant und habe auch überhaupt gar nicht damit gerechnet. Und dann gibt es Beiträge, da denke ich, das wird richtig gut und das läuft einfach überhaupt nicht. Also es kommt total darauf an, wie passt es gerade? Es kommt auch auf Themen an. Also sexualisierte Gewalt ist jetzt kein Thema, was auf Instagram meinem Algorithmus gut tut, sondern das einfach eher total wirklich einschränkt, weil ich damit bestimmte Themen anspreche, die sieht Instagram an dieser Stelle gar nicht so gerne und der Meta-Konzern. Und das ist eine Sache, wo ich mir einerseits aber bewusst bin, dass es jetzt nicht hilfreich ist, sozusagen, um letztendlich mehr Reichweite zu generieren, aber wo ich weiß, das ist für mich dann auch eine Frage von Macht, dass ich dann dieses Thema ausspiele und ausspreche, weil es da an dieser Stelle wichtig ist, dass das jemand macht, der, und da finde ich das nämlich auch hilfreich. Ich habe ja diese Fahrstelle und das heißt, mein Chef sagt auch immer an dieser Stelle, ich kann die Dinge so posten, wie ich sie auch wirklich vertreten kann als Pfarrerin, weil ich meine Predigt am Sonntag auf der Kanzel genauso halten kann, wie ich sie als Pfarrerin vertrete. Das heißt, ich habe da eine Möglichkeit, Sachen zu sagen, wo andere Leute gar nicht in dieser Institution, in so einem geschützten Rahmen bestimmte Dinge aussprechen können.
Ja, das Schicksal des, man kann fast schon sagen, Shadowbans, das heißt Reichweitenkürzung
Genau.
durch Plattformen, bei der Thematisierung von sexualisierter Gewalt, teilen wir. Das erlebt die Eule auch immer wieder. Und da wir das ja dann trotzdem machen, ist das dann halt so.
Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen- und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 € im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.
Das ist ein schöner Hinweis von dir eigentlich auf ein Grundproblem, was ich sehe, nämlich, dass die Plattformdynamiken oder die Plattformpolitik in Widerspruch gerät zu dem Dienstauftrag, also in dem Fall NS-kritischen Journalismus jetzt bei der Eule oder in deinem Fall eben NS-Verkündigungsauftrags, der sich aus einer institutionellen Rolle heraus begründet. Jetzt hast du gerade gesagt, du schlägst dich da eher auf die Seite des Dienstauftrages, aber das, ne? Wir erleben das auch anders. Also, dass einfach Inhalte deshalb bespielt und immer wieder gemacht werden, einfach weil sie Reichweite versprechen, obwohl man sich gut fragen kann, steht das eigentlich mit dem Verkündigungsauftrag in irgendeinem Zusammenhang? Ja? Und ich glaube, da ist eine entscheidende Frage nochmal das Rollenverständnis. Du hast jetzt mehrfach schon in unserem bisher kurzen Gespräch gesagt, als Pfarrerin. Ja? Aber das ist ja was anderes als das, was das InfluencerInnen-Modell eigentlich beinhaltet. Da geht es nicht um die Rolle, sondern da geht es um die ganze Person. Ja? Und du bist ja auch als Person ansprechbar. Ja, ein Pfarramt hat Öffnungszeiten, aber eine Influencerin ist prinzipiell 24/7 da. Oder siehst du das inzwischen anders?
Ja, schlafen muss sie trotzdem, ne? Also das Ding ist, dass ich unterscheide da immer zwischen beruflich und persönlichen Dingen, die ich teile. Ich teile nichts Privates. Also für mich ist ganz klar, dass meine Kinder nicht sichtbar sind mit Namen, mit Gesicht, mit Geschlecht oder Kinderzimmer oder so. Das sind so Persönlichkeitsrechte, wo ich finde, das ist auch ganz wichtig an dieser Stelle, da eben auch irgendwie mit gutem Beispiel voranzugehen. Und natürlich ist auch mein Beruf immer bedingt und mein Pfarramt immer bedingt durch meine persönlichen Erfahrungen. Das heißt, das spielt immer mit rein in meine Rolle als Pfarrerin. Ich kann mich ja nie völlig davon lösen. Aber ich weiß, dass ich auf Instagram in erster Linie sozusagen oft als Pfarrerin gelesen werde. Und dessen sich bewusst zu sein mit dem, wie man dort dann auch auftritt, das macht natürlich was.
Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt ja das Meme, würde ich fast schon sagen. Ne? Pfarrerinnen und Pfarrer berichten davon, dass sie aus einer Seelsorgesituation kommen, vielleicht aus einem Trauergespräch, und dann berichten sie von ihren Gefühlen. Ne? Und klar hält das irgendwie noch die Grenze ein, zu sagen, ja, natürlich werden jetzt bestimmte Inhalte dieser Seelsorgesituation, die ja auch dem Seelsorgegeheimnis unterliegen, nicht ausgebreitet, hoffentlich. Aber es hat so, also da kommt eine spannende Perspektivwechsel dazu, nämlich ich muss ja dann der Pfarrperson zu gucken. Und da frage ich mich immer, A, ist das so wahnsinnig spannend, was die Pfarrperson gerade macht? Und B, zieht es nicht die Aufmerksamkeit davon eigentlich ab, über das jetzt nicht geredet werden kann, was aber eigentlich im Zentrum steht, nämlich das Seelsorgeanliegen der Person, der anderen Person?
Ja, ich glaube, das ist abhängig davon, wie man Social Media konsumiert, ne? Einige finden das halt super spannend. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt im Blick darauf, wie geht man mit Datenschutz ja auch da irgendwie gut um. Also natürlich ist es immer irgendwie die Frage, was berichtet man nach einer Beerdigung sozusagen davon und was berichtet man auch inhaltlich davon. Also ich erlebe es aber schon, dass die Leute reflektiert damit umgehen. Und dann finde ich es ein ganz wichtiger Punkt, ein absolut überstrapaziertes Wort, aber ne, wir haben den Begriff Authentizität. Das heißt, die Leute, es muss auch zu denen passen, die da ihren Social-Media-Auftritt gestalten. Und das ist für einige total spannend und für andere überhaupt nicht. Und es muss aber zu der Person passen, die es macht und letztendlich auf die Zielgruppe, für die man es macht. Und das ist natürlich klar, dass eine Zielgruppe nicht alle heißt.
Nee, die Zielgruppe sind die Kolleginnen und Kollegen, die das dann gucken.
Ja, das hoffe ich eigentlich nicht. Also für mich ist meine Zielgruppe sind nicht meine KollegInnen, weil das wäre einfach, also denen kann ich das auch so erzählen, das ist ja nicht hilfreich. Sondern ich finde einen ganz wichtigen Punkt, der dabei ganz oft vergessen wird, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen FollowerInnen und Community. Und ich finde das, was ich in den letzten 2 Jahren, was ein ganz wichtiger Punkt auf meinem Account geworden ist, ist diese Community. Ich erfand das beispielsweise jetzt im Blick auf, als wir jetzt wir hissen immer bei uns im Zusammenhang mit dem Pride Month die Regenbogenflagge bei uns auf dem Campus in Tempelhof-Schöneberg. Und das ist immer eine Sache, wo wir dann auch verschiedene Veranstaltungen haben. Und ich hatte dazu ein Reel dieses Jahr gepostet. Und dieses Reel war so wie alle Themen zur Regenbogenflagge dieses Jahr. Ging es in die rechte Szene und es gab da ganz viele blöde Nachrichten darunter, ganz viel Hass, ganz viele Dinge, die ich löschen musste und moderieren. Das war das erste Reel seit langem, wo ich die Kommentare einschränken musste. Und da ist aber nach ein paar Tagen was Schönes passiert. Da hat die Community angefangen, da untereinander mit zu kommentieren. Die haben dann auch sich, und die haben unter anderem auch sich gegenseitig Mut gemacht und sich gegenseitig unterstützt. Und das fand ich so schön zu sehen, weil genau das irgendwie für mich dieser Form von Community-Gedanke auf Social Media ist, da nicht alleine zu bleiben. Und das ist ja gerade so, wie sich Social Media in den letzten Jahren verändert hat, echt herausfordernd und manchmal nämlich nicht so schön zu sehen. Und das finde ich ist aber ein ganz großer Unterschied, ob man jetzt in erster Linie auf Reichweite geht oder ob man guckt, dass man die Community in irgendeiner Form unterstützt und auch schützt.
Du hast ja eine Rückkopplung mit einem anderen digitalen Format, nämlich den digitalen Gottesdiensten, die ihr da macht, für die du nicht alleine zuständig bist, aber an denen du regelmäßig auch gestalten teilnimmst. Das ist sehr schön. Ihr habt damit angefangen, bevor das Buch erschienen ist, was ich mit Hanno Terbeuthen geschrieben habe. Aber das ist einer der Kernpunkte, den wir immer empfehlen, zu sagen, bleibt nicht einfach nur bei Social Media stehen, sondern bietet andere Möglichkeiten der Vertiefung und für das Community Building oder das Stiften von Gemeinschaft, das sich dann auch ein Stück weit unabhängiger macht von den Plattformarchitekturen. Ja? Also ich bin immer skeptisch damit, wenn jemand sagt, ich habe eine Instagram-Community. Nee, du hast Followerin auf einer Plattform und die Plattform gehört nicht deinen Regeln, sondern A, ändern sich die Regeln die ganze Zeit, wie du gerade schon angesprochen hast, und B, ist das erstmal das Publikum, was Insta dort behalten will. Und das ist von den zugrunde liegenden Werten, aber auch von der Orientierung dessen, was eine christliche Gemeinschaft ist und sein kann und vielleicht auch sein möchte, nochmal zu unterscheiden. Also mit solchen digitalen Gottesdiensten verlängert man seine Community, aber hat eben auch eine Möglichkeit, dort dann die Regeln selbst zu bestimmen. Bei euren Gottesdiensten ist das ja ganz augenfällig, dass ihr die Regeln selber bestimmt.
Und was ich an dem Format auch so mag, weil so zum Thema Macht, wir haben die Sprache in diesem Gottesdienst im letzten Jahr ganz stark verändert. Wir haben daraus eine machtsensible Liturgie gemacht. Wir haben auf Leute reagiert, die gesagt haben, dass sie aufgrund von sexualisierter Gewalt mit den Abendmahlsworten nicht klarkommen oder mit dem Vaterunser. Wir haben Gebete angepasst. Wir haben eine Form geschaffen, dass Leute, die gesagt haben, sie können im klassischen Gottesdienst daran nicht teilnehmen, weil das bei ihnen was macht, haben wir dort eine Form von Gottesdienst geschaffen, die jetzt eine machtsensiblere Sprache hat. Und das ist das Schöne an dieser Liturgie in diesem Gottesdienstformat, dass wir es einfach schneller ändern können. Weil wir als Team sagen, wir probieren das aus, wir gucken, wie es klappt. Und wenn wir das Gefühl haben, es klappt, können wir es so lassen. Und wenn wir an einem anderen Sonntag das Gefühl haben, jetzt machen wir es mal so, dann machen wir es so. Und das ist total hilfreich für so, wir probieren bestimmte Dinge aus und es und reagieren auf die Leute, die uns was schreiben.
Du hast gerade das schöne Stichwort machtsensibel benutzt, Machtsensibilität. Das ist in der evangelischen Kirche im Nachgang der Forumstudie eine Ansage. In diesem Herbst wird sich im November, Anfang November, die EKD-Synode auf ihrer Tagung in Dresden mit dem Thema Macht in der Kirche befassen. Das ist einer der Gründe, warum wir im Herbst jetzt auch einen kleinen thematischen Schwerpunkt zu diesem Themenfeld nochmal in der Eule haben, der aber natürlich anknüpft an unseren fortwährenden Themenschwerpunkt Missbrauch evangelisch zur sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche. Und Machtsensibilität finde ich eigentlich eine spannende Formulierung, auch wenn es eigentlich schon wieder so eine Form von evangelischer Kommodifizierung ist, um es mal ehrlich zu sagen. Also wir finden den schönen Begriff und dann machen wir den uns irgendwie handhabbar. Aber Machtsensibilität heißt ja erstmal anerkennen, dass es Macht gibt. Mir begegnen in der evangelischen Kirche ja vor allen Dingen viele Menschen, die sich selbst für ohnmächtig halten. Und zwar von den Ehrenamtlichen in den Gemeinden bis hin zu leitenden Geistlichen, die einfach auch, wenn man ihnen sagt, du hast doch Macht, das erstmal verneinen und dann 10 Einschränkungen ihnen einfallen. Machtsensibilität heißt auch selber zu merken, wann man überhaupt Macht hat.
Mich regt das auch wahnsinnig auf. Ich fand das im letzten Jahr auch ganz belastend zu sehen, wenn vor allem Leitende dann gesagt haben, ich habe überhaupt keine Macht. Und ich denke, jede Person, die in irgendeiner Form in der Leitung ist und erst recht in der Kirche, hat Macht natürlich. Also, ne, da gibt es ja die verschiedenen. Du hast die formale Macht, die an dieser Stelle mit einem Leitungsamt beispielsweise jetzt verknüpft ist. Du hast aber auch die informelle Macht, dass wer kennt wen, wer isst mit wem zum Abendbrot, welche Sitzungssachen wurden vielleicht schon vorher irgendwo beschlossen. Und das wird dann erst im Nachhinein so scheinbar offiziell gemacht. Und dann hast du ja auch noch die sprachliche und kommunikative Macht, ne? Und das hast du einerseits, gerade bei leitenden Geistlichen, hast du einfach, ein Theologiestudium gibt dir einfach eine gewisse Form von Macht, dass du bei bestimmten Dingen einfach an dieser Stelle wirklich eine ganz andere Kommunikation hast. Und dann hast du ja auch noch mal eine Form, dass du eine Stabsstelle oft von Kommunikation hast. Also, dass du da eine Pressestelle hast, dass du eine Möglichkeit hast, Dinge abklären zu lassen, Sachen zu recherchieren, ReferentInnen. Das sind einfach Dinge, wo ich denke, sich dessen nicht bewusst zu sein, dass das eine Form von Macht ist, ist unreflektiert.
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, natürlich mit eigenem Alltagsempfinden. Sich ohnmächtig zu fühlen, kann ja einfach auch eine Äußerung dessen sein für Unzufriedenheit im Dienst. Dann ist es sicherlich auch so eine evangelische Angewohnheit, sowieso immer die größten Kritiker in der eigenen Organisation zu sein. Ja, was jetzt die digitale Seite dessen angeht, habe ich das in der Eule schon mal beschrieben unter dem Stichwort Negativfolie. Verlinken wir, gehen wir jetzt aber nicht weiter drauf ein. Ist aber auch so ein Thema, also immer so zu tun, als ob die Kirche quasi als analoges gegenüber der besseren digitalen Kirche steht. Kann man auch mal Fragezeichen dran machen. Ja, also ich meine, du hast gerade gesagt, da gibt es diesen publizistischen Apparat mit Pressestellen und eigenen Magazinen etc. Die empfinden sich aber zum Beispiel auch als relativ wirkungslos.
Ja, genau, aber ich finde, es gibt ja einen Unterschied zwischen wirkungslos und machtlos. Und ich glaube, dass es ganz viel damit zusammenhängt, dass man den und dass man oft sieht, früher war es so und so. Und natürlich ist es ein Unterschied, dass es früher ganz anders war, aber das ändert ja nichts daran, dass eine Form von Macht immer noch da ist. Nur weil die jetzt nicht mehr in der Wirkung so ist, wie sie früher war oder wie man sie vielleicht zum Berufseinstieg noch erlebt hat, heißt es nicht, dass es dann keine Macht mehr gibt. Und das wird da irgendwie oft übersehen. Und ich glaube, dass dieses Gefühl davon, dass gerade die Kirche einfach natürlich und die Kirchen einfach in ihrer Form in der Gesellschaft eine ganz andere Rolle bekommen und da natürlich eine Form von Einflussnahme und auch eine Form von Macht oder Wirkung einfach verlieren, das ist ja ein Trauerprozess. Und mich wundert es so immer, ne? Ich erlebe diesen Trauerprozess seit Beginn meines Studiums. Seitdem ist es klar. Ich habe keine Zeit
Und
in
schon
den
10 Jahre
letzten Jahren
vorher.
erlebt, genau, wo es hieß, wir haben plötzlich mehr Kirchenmitglieder. Und das ist ein Punkt, wo ich mich immer frage, das ist ja keine Überraschung. Das heißt, sich damit auseinanderzusetzen und auch zu wissen, dass es irgendwann automatisch bedeutet, dass man Wirkung verliert und auch Macht, das finde ich, ist ein automatischer Prozess, den man in mindestens ein, zwei, drei Supervisionssitzungen hätte klären müssen mit sich.
Ich glaube, es liegt auch teilweise darin, die Schwierigkeit damit im Umgang zu finden, weil es eben keine linearen Prozesse sind, die irgendwie, wo man sagt, das passiert, weniger Kirchenmitglieder, deshalb verändert sich das Bild von Kirche in der Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise, die klar ableitbar ist. Denn wir erleben, und nicht zuletzt ja gerade auch in der digitalen Kommunikation der Kirchen, dass bestimmte Kirchenbilder sich ja gerade deshalb hartnäckig halten, weil die Leute in ihrem Alltag mit der vorfindlichen Kirche kaum noch was zu tun haben. Unter anderem ja auch die Vormachtstellung von Pfarrerinnen und Pfarrern oder des katholischen Priesters, ja. Man kann in der katholischen Kirche in Deutschland seinen Alltag verbringen und kriegt kaum noch einen Priester zu Gesicht. In der Außenwirkung oder in der Machtstellung hat es aber an dem Priesteramt relativ wenig geändert, vor allen Dingen jetzt auch im institutionellen Sinne, also im Institutionengefüge der katholischen Kirche ist das Priesteramt ja unangefochten. Aber in der evangelischen Kirche ist das ähnlich. Also mein Eindruck ist der, dass wenn man auf Instagram sagt, ich bin evangelische Pfarrerin oder ich bin evangelischer Pfarrer, dass man da gelegentlich mehr Gehör findet, als das im Alltagsgeschäft der Fall ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es absolut abhängig davon ist, auf wen man trifft, ne? Also die Leute finden, wenn sie irgendwie auf Social Media sehen, da ist jemand eine Pfarrperson, dann ist es natürlich irgendwie spannend, erstmal zu beobachten, was bedeutet denn das jetzt? Das ist, ja, sind
Ich würde
ja.
mal in Frage stellen, ob Pfarrpersonen per se immer spannend sind. Also
Nee, aber ich
vielleicht für
meine,
Leute,
also.
die der Institution abständiger
Genau,
gegenüberstehen.
das meine
Ja,
ich. Also ich
ja.
meine das von den Reaktionen, die ich jetzt einfach bekomme, ne? Dass Leute sagen, ach krass, ich habe überhaupt nichts mit Kirche zu tun. Ich wusste gar nicht, dass man das so und so machen kann. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ach, ich wusste gar nicht, dass Frauen Pfarrer werden können, ne? Also so diese klassischen Gespräche, die ich dann habe, das meine ich. Ich rede jetzt nicht von innerinstitutioneller Kommunikation, sondern von Leuten, die einfach damit nichts zu tun haben. Und das passiert ja immer wieder. Und die finden es dann in irgendeiner Form interessant. Aber das ist ja die eine Sache. Das erlebt man ja auch, wenn man in einem Bezirk oder an einem Ort ist, wo man als Pfarrperson dann irgendwie erstmalig in irgendeinem Gremium mit auftritt, wo sonst noch nie jemand mit da drin gesessen hat, der irgendwas mit Kirche zu tun hat. Und das ist, glaube ich, absolut abhängig davon, wie gerne man sich vernetzt. Und das finde ich, da ist Vernetzen ja ein Begriff, der einfach sowohl analog als auch digital gut funktioniert.
Also ich sehe das inzwischen doch deutlich kritischer, weil ich glaube, dass Plattformdynamiken, aber einfach auch eine gewisse Laziness, also Faulheit bei der Umsetzung von Digitalisierung in der Kirche dazu geführt hat, dass wir eigentlich überkommene Muster inzwischen nicht bloß reproduzieren, sondern sie in der digitalen Kirche sogar viel manifester zu greifen sind als in der analogen Kirche manchmal. Diese Zentralstelle in der Verkündigung, die haben Pfarrerinnen und Pfarrer in der vorfindlichen Real-Life-Kirche gar nicht so exklusiv, wie sie das in der digitalen, insbesondere auf Instagram haben. Also Verkündigungsdienst, das ist auch Kirchenmusik, das sind Kantorinnen und Kantoren. Verkündigungsdienst, das sind vom Kindergottesdienst angefangen über Christenlehre, junge Gemeinde, da sind Diakone und Diakoninnen, Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen dabei, da gibt es Religionsunterricht an Schulen, also das Feld ist jedenfalls viel größer als die Pfarrerin und der Pfarrer, während man in der digitalen Kirche als die Gesichter, auch gerade der evangelischen Kirche, vor allen Dingen Pfarrerpersonen hat.
Das kann schon sein. Ich merke da, dass unser Brot- und Liebe-Gottesdienst-Format da mich einfach absolut prägt. Und wir sind da einfach ja ein komplettes unterschiedliches Team und zwar nicht nur Fahrpersonen. Und das macht es eben so schön, weil das da gleichberechtigt in dieser Form funktioniert. Und das fand ich auch so spannend bei dem Prozess der Gründung dieses Projektes, war es genau das, dass wir gesagt haben, wir suchen ein Gottesdienstprojekt, wo genau das so sein soll, wie wir uns einen Gottesdienst wünschen. Und da ist es total egal, wer an dieser Stelle jetzt Fahrperson ist oder nicht und wer dann da die Einsetzungsworte vom Abendmahl spricht von uns, sondern es geht darum, dass es an dieser Stelle dieser Gemeinschaftsgedanke im Team in der Vorbereitung ist. Zu wem passt was an diesem Sonntag gut? Natürlich, ja, wir haben in der Reproduktion, wenn wir da auf verschiedene Punkte sehen, dass auf Social Media ganz, ganz viel davon, aber auch das hat ja eine Form, ne, wenn wir wieder beim Thema Macht sind, damit zu tun, dass natürlich einfach diese Personen oftmals im Alltag eher eine Möglichkeit haben, die Texte, die sie schon produziert haben, dann auch nochmal für Instagram zu produzieren. Das ist ja auch wieder eine Form von sowohl Kommunikationsmacht als auch eine Form von zeitlicher Macht oder auch, ne, finanzielle Macht und Ressourcen zu haben, Technik zu haben. Das sind ja ganz viele verschiedene Punkte, die damit reinspielen.
Ja, also das, ich will das auch nicht per se so problematisieren, dass ich sage, darf alles gar nicht sein. Gelegentlich ist mir nur die Reflexionsebene noch ausbaufähig. Ja, also wenn man sich Yeet anschaut, ne, da haben wir, ich glaube, ich eine 95- oder 98-prozentige Theologinnenquote und ordinierte Pfarrerinnen sind die meisten von denen dann auch noch. Also und mit meisten meine ich nie bloß knapp über 50%, sondern viele, viele, viele.
Das
Und
mag sein, aber da bin ich jetzt nicht die auskunftsgebende Person.
nee,
Das
nee,
sind
ich
jetzt
will jetzt
wiederum
auch
aber
nie als
Yeet-Anfragen.
Pressesprecherin des Gap jetzt ansprechen. Ne? Das wär, da sind wir wieder bei den Rollenverständnissen. Aber es beobachte das Feld ja intensiv. Wenn jetzt zum Beispiel einzelne Landeskirchen auf die Idee kommen, zu sagen, wir wollen sowas nochmal in Angriff nehmen, irgendwie digitale Kommunikation gerade auf InfluencerInnenpfaden zu betreiben. Also nicht gemeindegebunden oder werkgebunden oder ja, sondern eben in der Plattformdynamik von Instagram eben personal. Ja, also wir sehen das ja, Institutionen-Accounts, haben wir ja auch ein Buch geschrieben, nicht wahr? Laufen auf Instagram bei weitem nicht so gut, wie wenn man das personalisiert, Personen-Accounts. Das sorgt aber dafür, unter anderem, weil man sich fragt, wir hatten eigentlich überhaupt die Zeit, sowas zu machen und die am Ende Kompetenz auch, ja, zumindest im Inhaltlichen, man möge es erhoffen, dann landet man ganz häufig bei den Pfarrpersonen. Also wenn so Influencer-Projekte geschafft werden, gemacht werden in Landeskirchen, ist die Quote von Pfarrpersonen immer groß. Und ich weiß auch, dass von denjenigen, die das organisieren jeweils oder anschieben, dass es sehr schwierig ist, andere Personen zu finden und zu aktivieren. Ja? Weil das Ehrenamt zwar sehr aktiv und fröhlich und lebendig ist in der evangelischen Kirche, aber damit eher jetzt nie gemeint ist, in eine große Öffentlichkeit zu treten, die ortsungebunden ist und mit eigenen Produktionsaufwänden verbunden ist. Alles
Es
klar,
hat aber
aber
ganz
es.
viel wieder mit den alten Strukturen zu tun, ne? Mit Hierarchien, die schon immer so waren und Kommunikationshierarchien, die auch schon immer so waren und den Mustern, wie man das schon immer gemacht hat. Ich sehe das zum Beispiel bei mir im Kirchenkreis, sind in den Gemeinden jetzt Instagram-Accounts plötzlich so in den letzten Jahren so aufgetaucht und die werden vorrangig von Ehrenamtlichen und ganz spannend oder auch von den KüsterInnen betrieben. Das finde ich ganz schön, weil die wirklich viel mehr natürlich vom Gemeindeleben an dieser Stelle kommunizieren können und das ganz schön ist, was an dieser Stelle passiert und wie das passiert. Und ich glaube, dass gerade dieses InfluencerInnentum an dieser Stelle, dass es dann viel von Fahrpersonen übernommen wird, einfach damit zu tun hat, dass es in der Organisation diese klassische Hierarchie gibt. Und dass es damit auch, ne, es ist ja auch eine Form von Rollenverständnis, Macht und Druck an dieser Stelle da, ne? Du musst ja, bist ja auch dessen bewusst, wenn du ordiniert wirst, dass du an dieser Stelle nie in dieser Form Privatperson öffentlich irgendwo sprechen kannst. Du bist immer verbunden mit dieser Kirche. Es sei denn, du gehst irgendwann wirklich aus diesem Pfarramt raus und das muss ja schon ein Schritt sein, wenn du dich dafür einmal so entscheidest. Das ist, wenn du nach dem Tarifvertrag kirchliche mitarbeitende Person bist, nochmal eine ganz andere Situation. Dann bist du auch verbunden mit der Institution und hast natürlich das auch in dieser Form. Aber du kannst auch jederzeit sagen, ich kündige jetzt und suche mir was anderes in der freien Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, bringt das schon nochmal mit sich, dass da eine gewisse Hoffnung hintersteckt, dass diese Verbundenheit und dieses sich selbst reflektieren an dieser Stelle und für eine Institution stehen, was ja manchmal bei dem, was echt da passiert, echt herausfordernd ist. Also und auch wirklich an das eigene Ideal geht, das ist ja manchmal gar nicht leicht. Und ich glaube, dass das oftmals damit gerade bei den Verantwortlichen mit verbunden ist.
Also dieses für in der Institution stehen scheint mir hier nochmal entscheidend zu sein, weil ich glaube, dass das anders ausschauen muss, als ich das zum Beispiel kann, als nicht kirchlich Beschäftigter. Ich bekenne auch, dass in den, wir haben vieles davon nicht aufgenommen in der Eule, weil das einfach unter der Relevanzschwelle ist, wenn das einzelne kirchliche Mitarbeitende sich so verhalten. Aber nach Forum, also vor jetzt ne, bald 2 Jahren, gab es auch so seltsame Selbstdistanzierung vom eigenen Arbeitgeber. Ne? Und das, glaube ich, ist auch nicht die richtige Form, sich zu Fehlern der Institution, der man nicht nur angehört, sondern bei der man beschäftigt oder in Dienst gestellt ist, zu verhalten. Denn das kann im Extremfall so eine Selbstlossagung oder Selbstexkulpation sein, ja. Nee, du bist als Vertreter der Institution oder als Vertreterin der Institution einfach auch mitgemeint und kannst dich nie, wenn es unbequem wird, da rausziehen.
Und das finde ich auch ganz wichtig, weil das ja ein Punkt ist und das fand ich total hilfreich, gerade das durch Social Media zu lernen. Ich bin als Vertreterin der Kirche immer Projektionsfläche für alles, was in der Kirche passiert. Das heißt, sich dessen bewusst zu sein und das für sich selbst zu reflektieren und auch in Situationen wie bei Veröffentlichung der Forumsstudie sich darauf einzustellen, dass das alles dann auch bei mir ankommen kann. Das bedeutet eben auch dann an dieser Stelle, damit auch sinnvoll umzugehen. Auch mit dann dieser Machtposition, die dann in diesem Moment natürlich nicht angenehm ist. Weil das ist dann einfach auch eine totale Herausforderung. Also in solchen Prozessen dann auch gesund zu bleiben, ne? Also zu wissen, ich bin immer Projektionsfläche für alles, was hier passiert und alles, was hier alle mitmachen. Und deshalb ist es irgendwie, also mich treibt es dann auch immer damit an, diese Kirche zu einem Ort zu machen, den ich mir vorstelle, wie es machtsensibel gut funktioniert und wie ich mir das wünsche, dass es hoffnungsvoll irgendwann auch in eine andere Form geht, als dass die Leute Angst haben, wenn sie in irgendeiner Form was sagen, was anderen Leuten in Leitungspositionen nicht passt, dann zum Personalgespräch geladen zu werden.
Ja, und ich möchte fast mal einschränkend sagen, dass diejenigen, die sich jetzt regelmäßig auf Felder begeben, die eine Herausforderung darstellen, sowohl gesamtgesellschaftlich als auch kirchlich, in der Minderheit sind, auch in der digitalen Kirche. Ja? Also ich wollte schon nochmal deutlich machen, dass wir in der digitalen Kirche, auch in der evangelischen Sphäre, jetzt nie mit einem Haufen von Widerstandskämpfern und Weltverbesserern zu tun haben, sondern da ist auch viel Gefälligkeit und viel Konformität da. Bis hin zu Formen der Selbstzensur, dass man einfach sagt, das will ich gar nicht erst austesten. Du hast die Forumstudie jetzt gleich schon erwähnt. Es hat sich in engen Grenzen gehalten, wie da auch kommuniziert wurde. Man kann dazu auch nochmal sagen, dass auch du in den Rahmen dessen geblieben bist. Also du hast es als eine der wenigen, auch eine der wenigen großen, recht schnell und sehr ausführlich gemacht und auch sehr nachhaltig, machst das auch bis heute, sexualisierte Gewalt als Thema der evangelischen Kirche, als Problem der evangelischen Kirche zu kommunizieren. Aber du hast dann zum Beispiel genauso das Material auch verwendet, was deine Kirche dir zur Verfügung stellt, insofern als dass du an die Ansprechpersonen verwiesen hast, dass du die kirchlichen Stellungnahmen verlinkt hast. Also auch das hatte ja eine institutionelle Verankerung und ist jetzt nicht, ich sage es jetzt mal umgangssprachlich, ist ja nicht alles auf deinem Mist gewachsen, sondern du hast da die Ressourcen geteilt, die deine Kirche dir auch zur Verfügung steht. Und bist
Ja,
insofern auch institutionengebunden unterwegs.
genau, und das fand ich aber ganz spannend, ne? In diesem ersten Prozess nach Veröffentlichung der Forumsstudie, also das hat sich ja mittlerweile geändert, mittlerweile ist darüber ja eine ganz andere Form der Kommunikation möglich, aber vor Veröffentlichung wurde ja ganz klar gesagt, hier wird nur kommuniziert, was auch veröffentlicht wird von den Landeskirchen und der EKD.
Genau, das
Alles,
ist eine
was ihr darüber
Ansage, die alle
hinaus,
Pfarrerinnen aller
genau.
evangelischen Landeskirchen bekommen haben. Ja.
Genau, was darüber hinaus für Fragen kommen, immer sofort an Pressestelle und die Leitenden genannt, weil keiner wusste von denen, was da drin steht. Und das fand ich enorm herausfordernd, weil das eine totale Unsicherheit mit sich gebracht hat und weil mir auch vorher schon klar war, ich kann doch nicht in Seelsorgenachrichten, die dann kommen, wo der ganze Wut bei mir landet, dann da einfach diese Stellen verlinken. Was ist denn das für ein Umgang?
Ja, auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, dass damit natürlich auch eine gewisse Vorbehalte der Leitungsebenen jeweils gegenüber der eigenen Mitarbeiterinnenschaft gemein waren, die auch nicht immer unbegründet sind, wenn es um Sensibilität im Umgang mit womöglich betroffenen Personen geht. Also um
Ja, auf jeden
das klang
Fall.
jetzt sehr sleek, aber es ist halt einfach sehr häufig, dass Institutionenvertreter, Pfarrpersonen, auch MitarbeiterInnen in Landeskirchenämtern das eben nicht hinbekommen haben. Und die Forumstudie weist das ja nach. Das darf man immer auch nicht vergessen. In gewaltigen Teilen der Forumstudie wird nachgewiesen, wie unbeholfen, ungeschickt bis hin eben zu wieder missbräuchlich die evangelische Kirche mit betroffenen Personen umgeht, bis hin eben in die Sprache, die da gewählt wird. Und dann in dem Moment, wo zu erwarten stand, dass nach der Veröffentlichung der Studie sich erneut und verstärkt Menschen bei der Kirche melden, die betroffen sind oder vielleicht sogar als Zeugin sich äußern wollen, dass man dann sagt, okay, die sollen auf Leute treffen, die damit irgendwie schon Erfahrung haben und die das können, ja, das ist irgendwie naheliegend. Also hier ist irgendwie ein Professionalisierungsversprechen, war damit auch gemeint. Und natürlich, das wollen wir nicht verhehlen, und das ist ja auch klar gewesen von vornherein, dass die Institution natürlich auch ein Interesse daran hat, diese Nachrichten irgendwie unter Kontrolle zu halten und
Ja.
nicht alle senden zu lassen. Ja, also das
Ja,
ist
ich
völlig
glaube,
klar.
dass da hing viel Rechtssicherheit dahinter, dass die Leute wirklich gucken wollten, dass es hier rechtssicher abläuft. Das verstehe ich auch. Ich glaube, das gehört auch dazu. Was ich aber spannend fand, war, dass ich mich die Tage davor gerade mit Leuten auf Social Media im kirchlichen Bereich ausgetauscht habe, dass wir uns gegenseitig unterstützt hatten, dass gerade die Nordkirche hat ein komplettes Konzept vorbereitet. Wie kann auf was sinnvoll geantwortet werden? Wann kann man nicht antworten? Wann muss weitergeleitet werden? Und das zu teilen und an dieser Stelle auch zu sagen, hier geben wir das übrigens weiter. Das hat auch gezeigt, dass die Leute, die gerade auf Social Media in irgendeiner Form unterwegs waren, sich schon viel mehr damit auseinandergesetzt haben, was da kommen kann und was für Sachen nämlich sonst schon immer kommen bei diesen Thematiken, als Leute, die in irgendeiner Form sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Finde ich auch immer einen ganz wichtigen Punkt, ne? Es gibt ja Leute, die bis heute noch nicht in der Forumstudie gelesen haben. Die ganze muss man ja auch nicht lesen. Aber ich finde, wenn hier vielleicht Leute zuhören, die das noch nicht gelesen haben, ist das, finde ich, ein Punkt. Auch dann fangt jetzt an. Weil da reinzulesen und zu hören, was da Betroffene geschrieben haben, hilft uns einfach immer weiter beim Weiterentwickeln unserer Kirche.
Ja, und es gibt ja das 27-seitige, also überschaubare Zusammenfassungsdokument, verlinken wir ja auch nochmal. Und natürlich unter dieser Episode auch die gesamte Berichterstattung der Eule zum Themen Schwerpunkt sexualisierte Gewalt, Missbrauch evangelisch. Dazu gehört und gehörten mehrere Podcast-Episoden auch dieses Podcasts und Texte in der Eule, die sich mit den Ergebnissen der Forumstudie beschäftigten. Und eines dieser Ergebnissen ist die Problematisierung, tja, im Grunde genommen der theologischen Kernkompetenz, nämlich diese Eigenschaft von Kirche, aber eben in ihren Personen, theologische Deutungskompetenz zu erlangen über das, was wir die menschliche Situation, die Conditio Humana, eben auch die Situation von konkret betroffenen Menschen meinen. Und das ist ja das, was im Grunde genommen auch in der digitalen Kirche ganz stark im Zentrum steht, nämlich wir erklären euch was. Also wir sind in der Senderrolle. Wir als Kirche oder ich als Kirchenperson erkläre dir, wie die Welt funktioniert.
Ja, nur das macht ja jede Person, die in irgendeiner Form was veröffentlicht, die davon ausgeht, ich erkläre jetzt erstmal, wie ich sehe und wie die Welt funktioniert. Also die Frage ist, inwieweit ist wirklich Dialog gewünscht? Das ist das, was ich so, wenn ich im Blick auf Social Media Arbeit sehe, oftmals als problematisch erlebe, dass der Dialog nicht erwünscht ist. Oder wie oft gucken Leute dann wirklich mal in die Kommentare unter ihren Beiträgen und beantworten die regelmäßig oder gehen da wirklich in den Dialog, sondern inwieweit geht es nur darum, die eigene Meinung jetzt rauszuposaunen. Und das braucht ja
Ja,
super
aber
viel Zeit.
da muss man aber, ja, super viel Zeit, da muss ich sagen, gut bezahlte Zeit, aber also die Plattform-Logik geht nicht dahin. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das haben wir in den letzten Monaten auch im Nachgang von Eule-Berichterstattung mehrfach gehört, teilweise wurde es ja der Eule auch zum Vorwurf gemacht, dass wir bestimmte Kommentarspalten nie ausreichend gewürdigt hätten. Ja, das liegt aber an der Plattformarchitektur auch. Also wir haben die Kommentarspalten schon auch gesehen, die sind aber bei Produkten wie Reels, also Mini-Videos, unentscheidend, weil die wenigsten Leute, die die Videos sehen, in diese Kommentarspalten abtauchen. Und ich kann einfach nie in einer Caption, also in einer Beschreibung von einem Kurzvideo, was beschreiben oder der eigentlichen Aussage des Videos widersprechen oder die irgendwie da in irgendeiner Form einschränken und darauf hoffen, dass diese Einschränkung genauso wahrgenommen wird wie das Video an sich. Und ich würde sogar noch einen We Schritt weiter gehen und sagen, es hat sogar eine Form von Unehrlichkeit bzw. völliger geistiger Umnachtung zu denken, dass Medien so funktionieren. Also ich kann ja nicht mit der knalligsten Botschaft rausgehen, die possible ist, die möglich ist, und damit im Grunde genommen versuchen, Reichweite zu machen und dann aber quasi als Absicherung schon mal in die Caption schreiben, dass man dies oder jenes ja alles noch viel differenziert betrachten müssen, um dann, wenn Kritik kommt, zu sagen, ja, aber ich habe es ja in die Caption geschrieben. Also, liebe Leute, so nicht. Da muss man schon ziemlich dämlich sein. Ich meine, es gibt wahrscheinlich genug auch JournalistInnen, die darauf hineinfallen. Ja.
Für mich entzieht sich das immer so meiner Logik, wie ich mir das vorstelle. Ich habe schon auch das Bedürfnis, natürlich mit den Dingen, die ich da poste, Reichweite zu schaffen, aber ich merke, dass sich in mir drin alles sträubt, das auf eine Art zu machen, die sich für mich nicht gut anfühlt, wo ich allein der Plattformlogik folge. Das passt einfach nicht zu mir. Ich hoffe mir Reichweite oftmals darüber, dass die Leute es dann teilen, weil das dann ein Thema ist, was sie interessiert und was sie bei mir auch eingebracht haben. Das ist dann eher was, wie Posts bei mir Reichweite generieren. Irgendwie Dinge rauszuhauen, nur um erstmal Reichweite zu generieren, es passt einfach nicht so zu mir. Also ich habe da verschiedenste Dinge ausprobiert und ich weiß, dass ich mit bestimmten Dingen immer unwohl gefühlt habe. Und ich glaube, das muss ja auch jede Person für sich finden.
Nee, aber
Nochmal.
bloß weil man sich mit was wohlfühlt, heißt es nie, dass es auf immer richtig ist. Also
Nee,
ich
das,
wollte dich
das, nee, das, so wollte ich es auch nicht
gerade für
sagen.
dein evangelisches Gemeinschaftsverständnis ja auch loben. Also ich meine, ne, das Neue Testament ist voll davon, wie ist die gute Botschaft in Umlauf gekommen, indem man es einander weitererzählt hat. Nur unsere Plattformlogiken der vorherrschenden großen Plattform entsprechen dem nicht. Und dahingehend finde ich es einfach auch erstaunlich, dass ausgerechnet Instagram die Plattform der Wahl geworden ist, gerade auch für die evangelische Verkündigung. Also es gibt in anderen Konfessionen und anderen Kirchenkulturen auch weltweit da eine größere Vielfalt, die evangelische Kirche in Deutschland in ihrer Medienstrategie auch, oder ja, ob das immer alles strategisch ist, also in ihrem realen Medienhandeln ist sehr stark auf Instagram als die digitale
Ja,
Plattform
aber es liegt
fixiert.
auch daran, dass die ARD und ZDF-Studie, ne, die jedes Jahr rauskommt, die zeigt ja auch, dass Instagram da einfach immer noch ganz weit oben ist. Also es hängt ja davon ab, dass dieses Medium einfach auch wahnsinnig viel genutzt wird. Ich finde es immer super spannend, mir die anzugucken. Und die von 2024 ist ja jetzt, ich weiß
25, gerade heute
nicht,
erschienen, ja.
ach so,
Also
die ist heute erschienen.
wir nehmen
Ah,
jetzt auf
okay.
am
Na, ich
2.
habe
Oktober, die
nämlich,
ist gerade erschienen,
ach
ja.
spannend, na, ich habe nämlich die von 24, erst saß ich gestern wieder davor bei einem Vortrag und fand das so spannend, weil Instagram da einfach immer noch weit oben ist und dass man ja über Jahre hat man gedacht, irgendwann wird sich das runterranken, hat es aber nicht. Und das macht, glaube ich, ganz viel aus, dass deshalb dort einfach noch viel passiert.
Ja und nein, denn die durchschnittliche Nutzungszeit bei Instagram ist gar nicht so hoch. Also viele Nutzerinnen sind angemeldet, aber gar nicht mehr so häufig da. Es ist natürlich schon auch wichtig, wie man sich auf der Plattform bewegt, wenn man sich da bewegt. Aber das ist, wie ich finde, eigentlich passt es auch ganz gut zum Macht- und Ohnmachtsdiskurs, denn auf diesen Plattformen haben wir einfach keine Macht als einfache Nutzerinnen und Nutzer und auch als
Ja.
einfache Medienschaffende nicht. Und dem muss man sich, glaube ich, irgendwie dann auch mal inhaltlich stellen.
Na, vor allem muss man sich dem bewusst sein, ne? Ich fand das so spannend, als irgendwie Anfang des Jahres alle sich so wahnsinnig darüber aufgeregt haben, weil jetzt der Meta-Konzern das einschränkt, bestimmte Dinge nicht mehr gut dann moderieren zu wollen. Und ich habe gedacht, habt ihr euch das vorher mal angeguckt? Die haben vorher die Sachen jetzt schon nicht gut moderiert. Also es war jetzt ja nun nicht so, dass das eine überraschende Wendung plötzlich war, sondern wer sich damit wirklich auseinandersetzt, der sieht, also was mir dessen bewusst, ist es mir aber trotzdem wichtig, an dieser Stelle dort zu sein für die Leute, die dort sind. Das ist so ein Punkt, dass es eine bewusste Entscheidung ist an dieser Stelle mit dem Wissen dieses Hintergrunds, dass das einfach wirklich höchst problematisch ist. Und ich mir eigentlich wünsche, dass meine Kinder das niemals nutzen.
Also wir haben in der Eule über Instagram ja schon ausführlich nachgedacht, auch mit Kira Beer, ne? Instagram als Lebensraum und Gefahrengebiet. Hieß das Eule Live, gibt es auch einen Text. Ich glaube, ich habe inzwischen 20 Mal diesen alte digitale Kirchengebot, das ich selber 10 Jahre lang auch vertreten habe, inzwischen auch problematisiert mit dem, wir müssen dahin, wo die Leute sind. Das stimmt. Aber und, würde ich halt sagen. Und mir fehlt es an dem Aber und ganz häufig. Mir scheint eine Frage doch noch ganz offen zu sein, wenn wir über Macht in der digitalen Kirche sprechen, nämlich was konkret zu tun ist, jenseits dessen, dass wir sagen, wir werden irgendwie machtsensibel oder jeder sagt mal, dass er eigentlich auch Macht hat und so. Also, ne, das ist ja wichtig, aber was wäre denn ein konkreter Schritt, nur einer, den die Kirche im Netz gehen könnte, um mit Macht nicht nur einfach sensibler umzugehen, sondern ja, so in der Grundrichtung des Evangeliums Macht abzubauen?
Für mich ist digitale Kirche nicht losgekoppelt von der Kirche an sich, sondern es ist immer ein Teil. Deshalb finde ich, dass das unmittelbar zusammengehört. Und was mir wirklich in den letzten 1,5 Jahren sehr gefehlt hat, ist, dass ich finde, dass Betroffene zu wenig Gehör bekommen haben. Ich finde, an dieser Stelle die eigene Reichweite zu nutzen für diejenigen, die Themen problematisieren, die betroffen sind, beispielsweise von sexualisierter Gewalt. Das hat sich über lange Strecken da sehr alleine, sehr, sehr einsam angefühlt, diese Themen zu bespielen. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich verstehe es, wenn ich mir rein systematisch die Machtstrukturen der evangelischen Kirche angucke und weiß um die Problematiken und weiß um die Personen, die zu Personalgesprächen eingeladen werden, wenn sie bestimmte Themen teilen. Und ich glaube aber, dass es, wenn es in einer gewissen Breite einfach gemacht würde, hätte ich die Hoffnung, dass sich was ändert. Und ich glaube, dass wir da noch so am Anfang sind, dass sich da bestimmte Strukturen und Leitungsstrukturen und veraltete und verkrustete Mechanismen in den Leitungen verändern, dass das einfach echt eine breite Menge an Leuten hat. Und ich glaube, dass es dann auch wirklich in die analogen Gemeinden auch ausstrahlt. Und ich weiß es von Betroffenen, dass die gerade im letzten Jahr gesagt haben, ey, wo seid ihr eigentlich alle, die ihr vor einem Jahr noch gesagt habt, oh, natürlich, jetzt ändert sich alles.
Soweit unser Gespräch. Danke an Theresa, dass sie bei uns im Eule-Podcast zu Gast war. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast in den sozialen Medien weiterempfehlt, in euren Podcatchern und Podcast-Apps bewertet. Und wir freuen uns natürlich auch über neue Eule-Abos. Mit einem Eule-Abo kannst du nämlich unsere Arbeit unterstützen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Alle weiteren Informationen dazu auf eulemagazin.de/abo. Auf Wiederhören. Tschüss.